Heute Morgen predige ich über Johannes Kapitel 19 ab Vers 16. Johannes 19 ab Vers 16. Darauf lieferte Pilatus Jesus an sie aus, damit er gekreuzigt würde. Sie nahmen nun Jesus, und indem er sein Kreuz selber trug, kam er hinaus auf den Platz, welcher Schädel genannt wird, was auf Hebräisch Golgotha heißt. Und dort kreuzigten sie ihn und zwei andere mit ihm zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus ließ aber auch eine Aufschrift schreiben und auf das Kreuz setzen. Und zwar war geschrieben, Jesus, der Nazaräer, der König der Juden. Diese Aufschrift nun lasen viele von den Juden, denn der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war auf Hebräisch, auf Lateinisch und auf Griechisch geschrieben. Da sagten die hohen Priester der Juden zu Pilatus, schreibe nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als nun die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen Teil und den Rock. Der Rock war aber ohne Naht von oben an als ein ganzes gewoben. Da sagten sie zueinander, lasst uns ihn nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. Damit das Schriftwort erfüllt würde, sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand das Los geworfen. Die Soldaten nun taten dies. Beim Kreuz Jesu aber standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria des Klopas und Maria aus Magdala. Als nun Jesus die Mutter sah und neben ihr den Jünger stehen, den er lieb hatte, sagte er zur Mutter, Weib, siehe dein Sohn. Hierauf sagt er zum Jünger, siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger in sein Haus. Da Jesus wusste, dass nunmehr alles vollbracht war, sagte er weiter, damit die Schrift vollständig erfüllt würde. Mich dürstet. Ein Gefäß voll Essig stand da. Sie steckten nun einen mit Essig gefüllten Schwamm auf einen Ysopstengel und hielten ihm ihn an den Mund. Als Jesus nun den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und gab den Geist auf. Ich habe heute Morgen so ein Blatt Papier mitgebracht. Wenn Sie etwas näher sitzen, werden Sie auch erkennen, worum es da geht. Es ist relativ groß, etwa 37 Jahre alt und ist ein Bauplan von dem Haus, in dem wir jetzt wohnen, das die Gemeinde vor ein paar Jahren gekauft hat, das heißt schon inzwischen fast zwei Jahrzehnten. Hier war also mal ein Bauherr, der hatte einen Plan, einen Grundriss, einen Aufriss. Er wusste, wo er das Ganze verwirklichen wollte und hat jemand gefunden, der ihm das ausarbeitet. Dann hat er Handwerker bestellt, nachdem die Finanzierung stimmte. Und irgendwann fingen die dann dort an zu graben, Material anzuliefern. Und das Ergebnis kann man ja inzwischen seit vielen Jahrzehnten sehen. Da könnte man dann fragen, wer ist da eigentlich der Handelnde? Der Bauarbeiter mit seiner Schippe in der Hand, der Polier, der ihm sagt, was er tun soll, der Architekt, der das Ganze geplant hat, oder der Bauherr, der das wollte und auch finanziert. Im Prinzip sind eigentlich alle die Handelnden, aber einer steht dahinter, der das wirklich wollte, dessen Pläne letztlich verwirklicht werden. Wie ist das mit dem heutigen Tag, Karfreitag? Ein Tag, an dem wir daran denken, dass vor vielen Jahren, Jahrtausenden, Jesus für uns starb am Kreuz. Und ich denke, hier war auch so ein Plan, der verwirklicht wurde. Und zwar ist dieser Plan in diesem Buch hier niedergelegt, ein Bauplan der Erlösung Gottes. Ich kann Baupläne schlecht lesen. Ich meine, hier so ein Plan verstehe ich, da steht, wie lang und wie breit das Ganze sein soll und wie hoch. Aber wenn dann so ein elektrischer Schaltplan wäre oder so, ich wüsste nicht, ob ich da einen Durchblick hätte, wahrscheinlich nicht. Hier in diesem Buch sind viele Zeichnungen sozusagen über diesen Bauplan der Erlösung Gottes niedergelegt. Manche sehr offen, sodass sie jeder verstehen kann. Manche verschlüsselt, sodass nur Experten es entschlüsseln können und anwenden, lernen. Wenn ein Plan da ist, braucht man Leute, die ihn ausführen, sonst kann man den Plan auch weglegen. Hier in der Bibel sagt man, seien über 300 Hinweise auf diesen Erlösungsplan Gottes in Jesus. Ich denke, dass Sie mindestens 10 davon kennen. Ich will die jetzt nicht alle abfragen, aber einen ganz bekannten. Sie wissen, dass dieser Erlösungsplan mit jemand beginnt aus dem Geschlecht Judas, diesem Königshaus Davids, der in Bethlehem geboren wird. Das weiß sicher jeder. Das sind schon mal 3 von diesen über 300 Punkten, die in diesem Plan niedergeschrieben wird. Juda, Königshaus David und Bethlehem. Und hier in unserer Geschichte, die ich gerade gelesen habe, wollen wir einfach einmal fragen, wer ist hier der Handelnde? Der ist zunächst der Pilatus, ein sehr mächtiger Mann. Und hier heißt es gerade, er lieferte Jesus aus oder wörtlich übersetzt, er gab ihn dahin. Pilatus war ein Mann, der das konnte, obwohl er gerade vorher eine wachsweiche Figur abgegeben hatte. Er wollte nämlich Jesus ständig freilassen und freisprechen und die Leute sagten, behalte ihn mal und verurteile ihn. Er sagte, ich kann ihn nicht verurteilen, denn er ist nicht schuldig. Und ganz am Ende sagt er dann, gut, ich habe zwar kein Urteil getroffen, aber nehmt ihn und kreuzigt ihn. Er hat also jemand zum Tod freigegeben, ohne ihn verurteilt zu haben. In Daniel 9, Vers 26 steht, dass in Jerusalem ein Gesalbter, das heißt auf Hebräisch Messias, ohne Urteilsspruch hingerichtet würde. Und da steht sogar noch eine Zeitangabe, wann das geschehen soll. Wer war jetzt hier der Handelnde? War das Pilatus? Oder der, von dem wir vorhin gehört haben, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Eigentlich war es nicht Pilatus, der ihn gab, sondern Gott, der ihn dahin gab, für uns. Nun, er ging hinaus aus der Stadt Jerusalem, heißt es hier. Jesus sollte sterben als Sündopfer für sein Volk und die ganze Welt. Sündopfer damals, wer das Alte Testament liest, wird feststellen, dass sie zwar im Tempel geopfert wurden, aber das Sündopfer wurde außerhalb der Stadt verbrannt. Und da Jesus unser Sündopfer ist, wurde er außerhalb der Stadt gekreuzigt. Können wir nachlesen in 3. Mose 4, Vers 12. Er trug sein Kreuz selbst. An der anderen Stelle heißt es zwar, dass es ihm zwischenzeitlich dann abgenommen wurde von einem Simon aus Kyrene, was hier aber im Moment gerade nicht erwähnt wird. Jesaja 53, Vers 5 heißt es, dass die Strafe auf ihm liegt und dieses Holz des Kreuzes, diesen Querbalken, den er wahrscheinlich trug, war ja ein Strafinstrument. Er trug die Strafe persönlich und deshalb trug er zumindest auch ein Stück weit dieses Kreuz persönlich, ehe er dann die Hände und die Füße durchbohrt bekam, wie es in dem Psalm 22 steht, und dort angenagelt wurde. Kreuzigung war eine Strafe, die die Römer von den Griechen übernommen hatten und die wiederum von den Persern. Kein Römer durfte gekreuzigt werden, das wäre eine Schmach gewesen. Nur Sklaven durften gekreuzigt werden und Leute in den Provinzen, die also so ein bisschen nicht ganz so hoch standen wie die Römer. Jesus wurde gekreuzigt und dann hat der Pilatus sich eine kleine Ironie erlaubt. Er hat da ein Schild dran genagelt, da stand drauf, Jesus, der von Nazareth, König der Juden. Und er hat die Leute so ein bisschen ironisch damit gefrotzelt. Wenn sie ihn vorher mit dem Rücken an die Wand gedrückt hatten, dann wollte er jetzt sozusagen, dass die Rechnung 1:1 steht. Und er hat sie ein bisschen auf die Schippe genommen, indem er sagte, seht mal, das ist euer König. War das jetzt nur der Pilatus mit seiner Ironie? In Sacharja 9, Vers 9 heißt es, siehe, dein König kommt zu dir, als Jesus nach Jerusalem kam. Und Pilatus hat wahrscheinlich, ohne es zu wissen, völlig richtig Jesus als König der Juden bezeichnet. Und zwar in den 3 gängigen Sprachen, in Hebräisch, der Sprache des Volkes, in Latein, der Sprache der Staats- und Besatzungsmacht und in Griechisch, der Sprache der Gebildeten. Das heißt, in diesen 3 Sprachen, in denen jetzt diese Botschaft der Erlösung in die ganze damals bekannte Welt hineingehen würde. Das Kreuz war nur ein bisschen über dem Boden, aber immerhin erhöht. So hatte Jesus schon darauf hingewiesen, dass er, so wie der Mose in der Wüste mal eine Rettungsaktion gemacht hatte, so würde auch Jesus erhöht werden. Ich weiß nicht, ob Sie diese Wüstengeschichte kennen aus 4. Mose 21. Da hatten die Leute 40 Jahre lang Manna gegessen und irgendwann hing es ihnen zum Hals raus und sie haben gemotzt und geschimpft. Und dann hat Gott ihnen eine Schlangenplage geschickt, an der viele Leute gestorben sind. Der Mose betete dann zu Gott und Gott sagte, ja, du kannst eine kupferne Schlange an einen Pfahl heften und jeder, der diese Schlange ansieht, der wird dann geheilt und damit auch gerettet. Ein Bild für einen erhöhten Erlöser, der an einem Pfahl hängt. Ein Bild für Jesus, der auch als erhöhter Erlöser an einem Pfahl hängen wird. Und wenn wir ihn sozusagen glaubend ansehen, nicht mit diesen Augen, sondern mit den Augen des Herzens, dann werden wir vor Gottes Zorn gerettet. Das heißt, dann kommen wir nicht in das jüngste Gericht und Gott ist bereit, uns heute schon zu vergeben. Also der erhöhte Erlöser, inmitten von Verbrechern gekreuzigt, steht an mehreren Stellen, dass er unter die Übeltäter gezählt wurde. Und sein Thron war sozusagen das Kreuz. Ja, dann diese etwas lieblosen Soldaten. Da oben stirbt jemand und unten würfeln sie um seine Kleider. Normalerweise waren es 4 Soldaten, eine Wache, die so eine Kreuzigung durchführten. Und die hatten nun Pech, weil die normale Kleidung aus 5 Stücken bestand. Die Schuhe, die Kopfbedeckung, eine Tunika und ein Gürtel. Also 4 Dinge konnte man verteilen. Jeder bekam eines. Und das 5. war dann ein Rock. Bei 4 Leuten gibt es dann Probleme. Und so haben sie diesen Rock verlost, gewürfelt. Ganz lieblos. Da oben stirbt jemand und unten geht es nur darum, was springt dabei für mich heraus. Eine Kleinigkeit, die aber schon in dem Psalm 22 steht, dass sie um sein Gewand würfeln. Gott hat auch in den kleinsten Kleinigkeiten immer noch seine Planung. Ja, mein Auto hat, weiß ich nicht, 10.000 bis 12.000 Einzelteile. Da ist auch die kleinste Unterlegscheibe von irgendjemand geplant worden. Von der Größe her, der Dicke, dem Durchmesser, von dem Material und wo sie eingebaut wird. Und so hat Gott auch im Leben seines Sohnes alles bis ins Kleinste hinein geplant. Das Gegenbild dazu sind die liebenden Frauen, etwa 4 Frauen, die gefolgt sind, die ganz dicht am Kreuz stehen, während die Männer, die Helden der Geschichte, eigentlich allen ein bisschen weggelaufen sind. Ist die Frage, waren die Frauen furchtlos aus Liebe oder waren sie nur furchtlos, weil Frauen damals bedeutungslos waren? Man sagte, was sollen wir gegen Frauen tun? Die zählen nichts. Ich denke, dass sie eher furchtlos aus Liebe waren. Und nur einer der Jünger, Johannes, hielt sich auch in der Nähe auf. Und Jesus hat dann seine Mutter noch vom Kreuz herab getröstet und hat gesagt, schau mal, Frau, hier ist ein neuer Sohn für dich, nämlich Johannes. Warum hat Jesus nicht einen seiner Brüder genommen? Er hatte ja Brüder. Warum hat er nicht gesagt, hör mal, du bist es. Nimm du die Mutter jetzt zu dir. Ich denke, seine Brüder waren ungläubig. Sie hatten nicht verstanden, wer Jesus ist, während Johannes der Jünger war ein gläubiger, liebender, junger Mann. Und deshalb hat er seine Mutter ihm zugeordnet und Johannes hat sie dann aufgenommen und ihr vielleicht die Grundzüge des Christusglaubens erklärt. Denn wenige Tage danach war sie unter der Schar derer, die glaubten, während sie vorher auch nicht begriffen hatte, was Jesus wirklich wollte. Übrigens auch die Brüder Jesu gehörten dann nach seiner Auferstehung sehr bald zu dem engeren Jüngerkreis und waren zum Glauben gekommen. Er sagt dann, mich dürstet. Das ist vielleicht auch so eine kleine Nebenerscheinung, die schon vorher in dem Psalm 22 steht. Es gab ziemlich bald nach Jesus eine griechische Philosophie, die Gnosis, gibt es auch heute noch, wo man sagte, Jesus war ein Geistwesen, der hatte gar keinen richtigen Leib. Wenn er zum Beispiel über die Erde lief, sah man gar keine Fußspuren, weil er ein Geistwesen war. Und deshalb konnte er am Kreuz auch gar nicht richtig sterben. Das sah nur so aus, als ob er sterben würde. In Wirklichkeit wird er nicht gestorben sein. Deshalb ist es wichtig, dass auch solche menschlichen Züge wie mich dürstet dort stehen und Jesus an der Stelle auch gestärkt wird, durch einen Essigschwamm auf einem Ysop-Stängel. Kann man wieder fragen, Zufall oder Plan? Jesus starb am Passafest. Passa, war dieses Fest, das in Ägypten begonnen hatte, die 10. Plage. Damals starb jeder älteste Sohn in einer ägyptischen Familie. Es sei denn, dass das Blut eines Lammes an den Türpfosten gestrichen war, mit einem Ysop-Büschel, das in Blut getaucht war und dann diese Tür bestrichen hatte. Also geschützt vor dem Zorn Gottes durch das Blut eines Lammes mit einem Ysop-Büschel angestrichen. Und jetzt bekam Jesus hier auf einem Ysop-Stängel einen Schwamm an den Mund gehalten. Kann man sagen, reiner Zufall oder vielleicht eine bewusste Anspielung auf Jesus als dieses Passerlamm, das hier gestärkt wird. Er stirbt dann mit diesen Worten: Es ist vollbracht. Das sind die befreiten Worte eines Siegers, der weiß, ich habe alles erreicht, was mir aufgetragen war. Es ist vollbracht, jetzt kann ich gehen. Und dann heißt es, er gab seinen Geist auf. Das heißt, wenn ich etwas aufgebe, zum Beispiel an die Post gehe und dort ein Paket aufgebe, dann bin ich der Handelnde. Und wenn Jesus seinen Geist aufgab, heißt es nicht einfach, sein Lebenslicht ist erloschen, sondern er gab seinen Geist in die Hände seines Vaters, wo er geborgen sein würde. Da vollendet sich die Erlösung, die er für uns am Kreuz erworben hat. Erlösung bedeutet, dass Gott seinen Sohn stellvertretend straft, damit ich frei gesprochen werde. Die Frage war ja, wer ist hier eigentlich der Handelnde in dieser Geschichte? Ist Pilatus der Handelnde? Die Soldaten? Die spottende Menge? Die Leute rechts und links am Kreuz, die ihn teilweise verspotten? Ist Gott der Handelnde? Welche von diesen Werkzeugen wissen denn, dass sie von Gott gebraucht werden? Wusste der Pilatus, dass Gott ihn gebraucht, um die Bibel zu erfüllen? Wussten das die Soldaten? Und. Es ist interessant, dass Gott für seine Pläne Leute gebraucht, die wissen, dass sie gebraucht werden. Jesus wusste das. Und dass er Leute gebraucht, die es nicht wissen. Auch ganz unerfreuliche Dinge. Und jetzt könnte man jeden von uns fragen, der Jesus kennengelernt hat, was hat dich dahin geführt, Jesus kennenzulernen? Waren es nur die liebevollen Augen von irgendwelchen Christen, die dir in Freundlichkeit erklärt haben, was Jesus für dich getan hat? Oder war es vielleicht auch dein persönliches Versagen in deiner Familie, dass plötzlich die Moral nicht mehr stimmte, dass irgendwo Verführung Macht gewann, dass gesundheitlich die Sache den Bach runtergeschwommen war, dass in der Firma vielleicht irgendwo der Stress größer war als die Leistungsfähigkeit? Haben dich nicht auch solche negativen Dinge mit vorbereitet, dich Jesus zuzuwenden? Das heißt, dass Gott bewusste Werkzeuge gebraucht, die das auch wissen, aber auch andere Entwicklungen, die ausgesprochen negativ sind, aber von Gott genauso gebraucht werden, um sein Erlösungswerk an uns zum Ziel zu führen. Wo bin ich in der Geschichte? Das ist eine Frage, die ich mir immer stelle, wenn ich die Bibel lese. Ich kann die Frage hier nicht beantworten. Ich bin eigentlich dort, wo Jesus hängt, am Kreuz. Das heißt, da hänge ich aber nicht, er hängt ja dort stellvertretend für mich. Aber dafür bedanke ich mich, Herr Jesus, vielen Dank, dass du für mich gestorben bist. Wenn Gott einen so feinen Plan hatte für seinen Sohn, der über Jahrhunderte schon festgelegt war und jetzt zur Erfüllung kam, ist die Frage, hat er auch einen Plan für mein Leben und für ihr Leben? Die Antwort ist ziemlich einfach, er hat einen Plan und der Plan hängt damit zusammen, dass ich Jesus im Herzen habe, um dadurch ein erfülltes Leben zu führen. Nicht erst ein ewiges Leben, was dann später einmal in der Ewigkeit sich schön entfaltet, wie vorhin dieses Bild des Schmetterlings dann irgendwann mal davon fliegt und Aufwind hat, sondern dass ich heute schon ein erfülltes Leben habe, in dem Jesus im Herzen ist. Mein Erlöser, ich denke, Sie kennen diese Arie von Händel, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Nicht ein Erlöser lebt, sondern mein Erlöser lebt. Und es wäre schön, wenn das jeder von uns an diesem Tag sagen kann und weiß, Gottes Plan, seine Erlösung gilt mir persönlich. Deshalb kann ich ihm vertrauen für jeden Tag, weil er auch einen Plan für mein Leben hat. Hab Dank, lieber Vater, dass dein Plan so vollkommen ist, auch wenn wir ihn sicher nicht in allem so vollkommen schon erkannt haben. Danke, Herr Jesus, dass du unser Erlöser bist, dass du bereit bist, unser Leben zu einem erfüllten Leben zu machen, durch deinen Frieden im Herzen, durch deine Vergebung, durch die Liebe, die wir empfangen und wo du uns auch hilfst, sie weiterzugeben. Hab Dank, Herr Jesus, dass wir für Zeit und Ewigkeit dir gehören dürfen und dass du die Strafe für unsere Sünde am Kreuz getragen hast. Amen.